Orientierung in richtungsloser Zeit. So haben wir die Gottesdienste der nächsten Sonntage überschrieben. Und ich freue mich, dass Sie Orientierung haben in Ihrem Leben, dass Sie den Sonntag auch heute benutzen und ihn dazu gebrauchen, dass Sie Gottes Wort hören. Manche degradieren den Sonntag zum Werktag. Ich freue mich, dass Sie sich aufgemacht haben heute Morgen hierher, um Gottes Wort zu hören. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Und wir wollen beginnen im Namen unseres Herrn Jesus Christus mit der Psalmbitte: Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Und wir wollen nun miteinander das Lied singen, wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit. 190, die Verse 1 bis 4. Beten. Lieber Herr, wir danken dir für diesen Sonntag als den Tag der Ruhe und der Erquickung, aber auch für den Tag der Orientierung und der Richtungsweisung unter deinem Wort. Und wir wollen jetzt vor dir nicht verbergen, was uns die ganzen letzten Tage beschäftigt hat. Unsere Berufsarbeit, unsere Worte, die wir geredet haben, unsere Gedanken, die uns erfüllt haben. Und wir erschrecken, weil so viel Schuld und Sünde dabei ist. Herr, mach du uns jetzt ganz frei und los. Gib uns deine Vergebung. Nimm hinweg, was Unrecht ist vor dir und was Sünde ist. Und dann gib uns durch dein Wort auch jetzt die Wegweisung, was wir tun sollen und was gut ist, damit wir von dir uns senden lassen können in die Aufgaben, in die du uns gestellt hast. Und wir wollen nun auch jeder Herr für sich in der Stille dir all das sagen, was uns beschwert. Herr, sprich nur ein Wort, so wird dein Knecht gesund. Amen. Es herrscht bei uns, auch unter Christen, auch in unserem eigenen Leben, oft eine heillose Verwirrung, was gut und schön ist, was uns in die Höhe zieht, was unser Leben bereichert. Es ist die Not, dass Christen oft auch nicht wissen, was die Welt aus ihrer Blindheit nicht weiß, was Gottes Wille ist. Wenn Sie einmal in der Bibel lesen, fällt Ihnen auf, dass die Bibel auch sehr klar sagen kann, Die Weisungen Gottes und sein Gesetz sind für unser Leben ein großes Glück, eine Bereicherung. Und ausgerechnet der Psalm ist der längste geworden, wo der Psalmbeter über das Wunder der Gebote Gottes staunt. Ich will aus diesem großen 119. Psalm nur ein paar Verse lesen. Ich hasse die Wankelmütigen und liebe dein Gesetz. Du bist mein Schutz und mein Schild. Ich hoffe auf dein Wort. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich will mich halten an die Gebote meines Gottes. Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe. Und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Stärke mich, dass ich gerettet werde, so will ich stets Freude haben an deinen Geboten. Du verwirfst alle, die von deinen Geboten abirren, denn ihr Tun ist Lug und Trug. Du schaffst alle Gottlosen auf Erden weg wie Schlacken. Darum liebe ich deine Mahnungen. Ich fürchte mich vor dir, dass mir die Haut schaudert, und ich entsetze mich vor deinen Gerichten. Tritt ein für deinen Knecht und tröste ihn. Meine Augen sehnen sich nach deinem Heil und nach dem Wort deiner Gerechtigkeit. Handle mit deinem Knecht nach deiner Gnade und lehre mich deine Gebote. Ich bin dein Knecht, unterweise mich. Wir wollen nun das Lied von Allendorf singen, Nummer 524, in dem er von dem Kampf der Christen gedichtet hat, wie das immer geht, wie wir auch leicht verführt werden von den Geboten Gottes weg. 524, den ersten Vers, und dann die Verse 3 bis 6. Wir haben für diese nächsten Sonntage ein Kapitel genommen aus dem zweiten Timotheusbrief und wollen da einfach entlang gehen. Es war mir bei der Auswahl dieses Kapitels interessant, wie doch die Bibel uns klare Weisungen gibt in den ganz aktuellen Fragen unseres Lebens. Und heute geht es darum, wie und woher nehmen wir unsere Maßstäbe. Maßstäbe für unser Leben, nach denen wir uns ausrichten. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade, die in Christus Jesus ihren Grund hat. Und was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Wer in den Krieg zieht, gibt sich nicht mit Erwerbsgeschäften ab, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Und wer an einem Wettkampf teilnimmt, erringt nur dann den Siegespreis, wenn er nach den Regeln gekämpft hat. Der Bauer, der die Arbeit tut, hat das erste Anrecht auf die Früchte. Bedenke, was ich sage. Der Herr aber wird dir in allen Dingen Einsicht geben. Darum bitten wir dich, Herr, jetzt um Einsicht. Amen. Bei uns wundert man sich, warum die Engländer sich so wenig über ihre fortwährende Streikwelle aufregen. Das ist ganz einfach. Sie haben etwas, was sie noch mehr aufregt. Sie wissen doch, was sie noch mehr aufregt. Das ist die Einführung des
metrischen Systems, das also nicht mehr nach Inch und Meile gemessen wird, sondern nach Zentimeter und Kilometer. Wenn Sie einmal mit einem Engländer sprechen, dann werden Sie die ganze Not erst merken. Das sind Leute, die sonst einen recht vernünftigen Eindruck machen, die sagen dann auf einmal, ja, aber man kann doch gar nicht mit Zentimeter rechnen, das ist doch das falsche Maß. Dann sagt man, ja, aber was ist falsch und was ist richtig? Dann sagen sie, aber die ganze Welt misst doch mit Inch und Meile. Man kann doch jetzt nicht plötzlich mit Zentimetern kommen. Sie wissen ja, wie das überhaupt kam mit den Metern und den Zentimetern. Wir nehmen sie auch als das ewig gültige Gesetz, 1875 erst eingeführt in Deutschland und von einigen Staaten übernommen in einem Vertrag. Das war eine freie Vereinbarung. Ein Maßsystem wurde vereinbart. Und jene nasenweise Schwäbin, die dann gesagt hat bei der Einführung, so recht, aber sie hätten auch noch voll warten können, bis die alten Leute gestorben sind. Man fragt sich, ist das immer so mit der freien Vereinbarung? Besonders dann, wenn es darum geht, wer setzt denn die Maßstäbe unseres Lebens? Wer setzt denn die Maßstäbe in der Gesellschaft? Wer setzt denn die Maßstäbe in der Moral? Ist das eine freie Übereinkunft der Bürger? Oder ist das einfach so in der Tradition, in der Geschichte auf uns übergekommen, sagen die anderen. Und die anderen sagen, nein, nein, das sind unverbrüchliche Prinzipien eines Sittengesetzes. Mich hat das schockiert, als ich das so im Fernsehen beobachten konnte, wie dieser Ayatollah Khomeini über Nacht ganz neue Maßstäbe in seinem Volk eingeführt hat. Und plötzlich marschiert eine ganze Nation in neuen Maßstäben. Kann da so jeder Ayatollah oder Theologe oder Weltfürst oder wer das nun ist, neue Maßstäbe verkünden? Hauptsache, das verkauft man wie einen Verkaufsschlager, den man mit Werbemitteln unter das Volk bringt und der dann das fertig bringt, dass die Leute ihm das abnehmen, der hat es eben geschafft. Wir beobachten ja in unseren Tagen, dass die Einflüsse, auch diese Massenbeeinflussung, da ganz viel wirkt. Dinge, die wir vor 10 Jahren nie hätten ertragen können, sind uns heute fast gleichgültig geworden. Das wandelt sich. Ich möchte jetzt Sie fragen, woher haben Sie Ihre Maßstäbe? Das soll uns interessieren. Woher nehmen Sie Ihre Maßstäbe? Haben Sie einfach gesagt, ich passe mich jeder gültigen Moral an? Ich lebe so, wie die anderen leben. Ich lebe nach der Zeit, die eben heute gerade gewisse Maßstäbe lehrt. Oder sagen Sie, ich habe meine Maßstäbe mir selber überlegt. Ich habe mir selber meine Maßstäbe gemacht. Oder mir hat geträumt. Oder ich denke mir das so. Hat Sie jemand überredet? Sind Sie unter den Einfluss von Menschen geraten? Oder sind Sie nur so erzogen worden? Was Sie in dieser Familie aufgewachsen sind, haben Sie diese Maßstäbe. Wir sollten uns Rechenschaft geben. Ich möchte nicht wie ein Ayatollah Ihnen heute Morgen irgendwelche Prinzipien unterjubeln. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass Sie selbst vor Gott Rechenschaft geben müssen. Über Ihr Leben und auch von hier Ihre Klarheit bekommen. Und hier bekommen Sie Maßstäbe. Sie bleiben nicht in Unwissenheit, sondern Sie bekommen Maßstäbe. Und daran können Sie Ihre Lebensziele und all Ihre Werte messen. Und Sie brauchen nicht lange drüber nachzudenken, was ist Treue? Was ist Liebe? Was ist Wahrheit? Wenn Sie vor Gott Ihre Maßstäbe klar haben, werden Sie Antworten finden. Glasklare Antworten auch für unsere Zeit. Ich möchte 3 Antworten geben. Woher nehmen wir unsere Maßstäbe? Wir nehmen sie nicht von Menschen, wir nehmen sie nicht von der Tradition, wir nehmen sie von keinem Naturgesetz. Wir nehmen sie auch nicht von der Zeit und von der Mode. Wir nehmen sie von dem, dem wir gehören. Wem gehören wir? Verbreitetes Irrtum ist ja, dass wir sagen, ich gehöre mir selber, ich kann über mein Leben selbst bestimmen. Wem gehören wir? Wer weiß, wem er gehört, weiß, was ich gehört. Das gilt für einen Christen, wenn er weiß, wem er gehört. Nun ist hier ein Bild gebraucht, mit dem ich immer ein bisschen Schwierigkeiten habe. Ich war nie Soldat. Ich habe nie Zucht und Ordnung in meinem Leben gelernt. Und das ist ein militärisches Bild zuerst in dem Abschnitt. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Wer in den Krieg zieht, gibt sich nicht mit Erwerbsgeschäften. Aber wenn ich das Wort Krieg höre, dann schalte ich gleich auf Ablehnung. Das Bild ist uns doch nicht so geläufig, aber es ist uns klar, was es sagen will. Bei Soldaten geht es um Gehorsam und dort ist einer einem Kommando unterstellt und das nimmt der Paulus als ein Bild für ein Christenleben. Ein Christ muss wissen, wem er gehört und wer über ihn das Kommando hat. Aus dem Kommando kommt man ganz schlecht raus, da braucht es schon einen Trick wie jenen Soldaten, die Manöver, als da der General vorfuhr und sah, dass sie da am Waldrand sitzen und Skat spielen, während doch der große Angriff gerade lief, rot gegen blau. Und er fragt sie ja, warum spielt ihr hier Skat? Dann sagen sie, Herr General, wir sind doch schon getötet. Anders kommt ein Soldat nicht raus aus der Spannung. Er untersteht ganz der Befehlsgewalt und dieses Herrschen ist uns ja so zuwider. Aber Paulus sagt, so ist es, wenn einer Christ wird. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen auch ein anderes Bild geben, das für Sie vielleicht ein bisschen harmloser aussieht, aber in Wirklichkeit noch viel anspruchsvoller ist. Das Bild, das Gott auch gebraucht von Vater und Sohn. Dürfen Sie jetzt nicht irgendeine komische Vaterfigur darunter vorstellen, sondern der, von dem alle Vaterschaft auf dieser Welt herkommt, der reklamiert ein Eigentumsrecht bei uns und sagt, du gehörst doch mir. Nun sträuben wir uns immer gegen dieses Eigentumsrecht und sagen, warum soll Gott über mein Leben bestimmen können? Wir haben das ja oft in unserem Leben abgestreift. Das ist interessant, dass Gott dieses Eigentumsrecht deutlich auf unser Leben auch begründet, warum er ein Recht hat. Und denken Sie jetzt einmal ruhig tiefer nach. Wenn in der Bibel Gott auf dieses Eigentumsrecht zu sprechen kommt, das Eigentumsrecht über unser Leben, über unseren Leib, über unseren Besitz, da heißt es zum Beispiel in diesem großen Trostwort beim Propheten Jesaja, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Du bist mein. Weil er mich gebildet hat als der Schöpfer meines Lebens. Wenn Sie in einem Sexkraftprotzentum die Meinung haben, dass die männliche Geschlechtlichkeit oder die weibliche ein Baby macht, dann verstehe ich, dass man auch ein anderes Verständnis hat von dem, was für unser Leben gültig ist. Oder ob Sie wissen, Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Und dann kommt da ein ganz neues Verständnis daraus. Du hast über meinem Leben Pläne und du hast über mein Leben zu bestimmen. Ich stehe unter dieser Befehlsgewalt und du hast das nicht bloß einfach einmal so produziert und in dieses Leben hineingeworfen, du Herr und Gott, sondern du wartest täglich auf die Antwort meines Lebens. Das bleibt dein Eigentum und du wirst mich einmal fragen nach diesem Eigentum am jüngsten Tage. Oder das andere große Wort, in Jesaja 43, wo Gott sein Eigentumsrecht von einer anderen Seite her begründet. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Da begründet es Gott mit seinem erlösenden Handeln und sagt, du warst ja durch dieses Leben gegangen und hast dich unter alle Mächte gestellt und hast ihnen gedient. Und dann hat mein Sohn die Last deines Lebens getragen, als er am Kreuz für deine Schuld starb. Und darum bist du mein Eigentum und darum gehörst du mir. Wenn wir jetzt darüber reden, woher wir unsere Maßstäbe nehmen, ist das eine ganz klare Eine ganz wichtige Antwort. Von daher können wir nur unsere Ethik, unser Handeln begründen, dass wir immer wieder darauf zurückkommen. Und tun Sie das in allen konkreten Lebensentscheidungen. Sie zurückfragen, wie sieht das aus als einer, der ganz Gott gehört? Wenn mein Verstand Gott gehört, wenn mein Leib, meine Gedanken Gott gehören, meine Zeit, mein Geld, wenn das Gott gehört. Jetzt nehmen wir wieder dieses Bild auf, von dem Paulus gesprochen hat. Das Bild des Soldaten, da sagt er, einer, der so in einem Eigentumsverhältnis steht, wie ein Soldat, der gibt sich nicht mit Erwerbsgeschäften ab oder mit täglichen kleinen Kram, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Unser ganzes Handeln kann nur von dem Maßstab bestimmt sein, dem gefallen, der uns geworben hat, der uns erworben hat. Der alten herrlichen Katechismusformulierung, dass ich nicht mehr mein eigen sei, sondern meinem getreuen Heiland Jesu Christi eigen bin. Dass ich nicht mehr mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin. Dass ich ihm gehöre. Und dann können Sie das immer wieder finden in den Paulusbriefen, wie er zum Beispiel ganz alltägliche Fragen des Lebens so beantwortet hat. Die uns heute noch bedrängende Frage der Ehelosigkeit. Paulus hat nicht gemeint, dass es ein göttliches Gesetz gibt über die Ehelosigkeit, aber hat gesagt, wohl dem, der nicht dauernd sich so anziehen und schmücken muss, wie es der andere will, der Ehegatte. Wohl dem, der sein Leben ganz so leben kann, dass er nur Gott gefällt. Und das kann der Ehelose noch schöner und noch besser als der Verheiratete. Und so hat es Paulus in vielen Fragen immer wieder einfach durchgemacht. Wie sieht das denn aus, wenn ich Gott gefallen will? Er hat etwa im 1. Timotheusbrief das Gleiche behandelt, was wir vorher in einem Liedvers gesungen haben, was mich oft beschäftigt. In meinem Handeln bin ich oft abhängig, wie beurteilen die Leute meine Taten. Und mir fällt es dann manchmal schwer, etwas abzuschlagen, nur weil ich vor den Leuten das nicht riskieren will, dass sie schlecht über mich reden. Und das nennt die Bibel liebedienerisch oder Menschengefälligkeit. Das hat nämlich mit Liebe Christi nichts zu tun. Da fühlen wir uns ganz groß, weil wir Menschen etwas tun, nur damit sie uns loben. Und Paulus sagt, da müssen Sie die Stellen dann einmal aufschlagen nach der Konkordanz, wie das unter dem Wort Gefallen drinsteht. Weh dem, der den Menschen Liebe gibt, nur damit er ihnen gefällt. Und da sagt er, das geht doch für uns nicht mehr. Wir wollen Sklaven Christi sein, die den Willen Gottes tun und allein Gott gefallen wollen. Bei diesem ersten Punkt von Gott, dem wir gehören, nehmen wir unsere Maßstäbe her, steht mir am Ende ein Bild vor Augen, das viele von Ihnen kennen, die Gestalt jenes Gutsbesitzers in dem Gedicht »Die Füße im Feuer« von Konrad Ferdinand Meyer, der über Nacht mit dem Mörder seiner Frau konfrontiert wird, der eine Nacht warten muss, bis er diesen ungebetenen Gast wieder aus dem Hause kriegt und über Nacht schlohweise Haare hat und ihn noch hinausgeleitet, und dann sagt er nur dem größten König eigen: »Heute ward sein Dienst mir schwer.« Es kann uns manchmal hart ankommen, den Willen Gottes zu tun. Ich wünsche mir für Ihr Leben die gleiche feste Grundlage Ihrer Ethik, Ihres Handelns, dem größten König eigen. Und wenn mir es manchmal sauer wird, aber es steht dieses gewaltige Motto darüber. Ich wollte es hineinrufen in Ihre oft so verworrenen zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen oft so viel Not steckt. In Ihre unguten Gedanken hinein, in Ihre Geldgeschäfte, in all Ihre Planungen. Es hat nur Wert, wenn Sie Gott gefallen können. Brechen Sie ab, wo Sie Gott nicht gefallen können. Da haben Sie eine klare und unbestechliche Orientierungshilfe. Das Zweite, woher nehmen wir unsere Maßstäbe? Von dem Gott, der unserem Leben ein Ziel gibt. Ich habe diese ganze Predigtreihe überschrieben, Orientierung in richtungsloser Zeit. Vielleicht haben Sie sich Gedanken drüber gemacht und gesagt, stimmt ja gar nicht. Unsere Zeit ist ja gar nicht richtungslos, die hat ja viele Richtungen. Die hat ja sehr viele Richtungen, die hat ja unübersehbare viele Richtungen. Da hat man ja Schwierigkeiten, nur ein paar Richtungen unter einen Hut zu bekommen. Das ist ja die Not überall, lauter Richtungen. Selbst unter Christen gibt es lauter Richtungen. Und das ist ja verwirrend. Ist nicht überhaupt diese Verwirrung zwischen vielen Richtungen das Kennzeichen unserer Zeit? Also unsere Zeit ist doch nicht richtungslos. Ich meine, dass diese vielen Richtungen damit zusammenhängen, dass man kein Ziel mehr hat. Weil man kein gemeinsames Ziel mehr hat, etwa unter Christen gibt es so viele Richtungen. Und darum stimmt das schon, wir sind eine richtungslose Zeit geworden. Wir haben sehr vordergründige Ziele. Jeder Mensch hat ein Ziel, für das er lebt. Aber uns interessiert jetzt nur, haben wir ein Ziel, ein Lebensziel, auf das wir zuarbeiten, dem wir alles unterordnen, das auch noch bestehen kann, etwa wenn Krieg unseren ganzen Besitz wegnimmt? Oder was haben wir für ein Ziel, das auch feststeht, wenn ein Arzt uns erklären muss, sie haben nicht mehr lang zu leben, sie sind unheilbar krank? Steht dann unser Ziel, oder gar, wenn wir wissen, jetzt geht's zum Sterben, dass wir sagen, Herr, dann freuen wir uns aber. Dann sind wir noch näher am Ziel. Haben Sie ein Ziel, das auch nicht in diesem Leben sich erschöpft? Paulus redet von seinem Ziel sehr offen und hat gesagt, das ist die himmlische Berufung in Christus Jesus. Wir haben immer ein bisschen Schüchternheit, dieses Ziel auszusprechen, weil wir dann Angst haben, einer würde uns verdächtigen, wir würden weltflüchtig sein. Ach, wir sind doch nicht weltflüchtig, wir stehen doch ganz in der Welt drin. Aber das Ziel, natürlich, das war ein Trick von Karl Marx, dass er die Menschen zuerst der Ewigkeit entfremden musste, damit er ihnen irdische Ziele geben konnte, und da hat er Erfolg gehabt, auch bei den Materialisten des Westens. Mit dem er das uns so wichtig gemacht hat, uns interessieren keine kurzfristigen irdischen Ziele, und wir beobachten auch, dass so viele Menschen heute unsicher geworden sind, sagen, was bringt mir mein Leben, wozu lebe ich, was soll das alles, was ich habe, weil sie spüren, unsere Ziele sind zu wenig. Wir hatten ja eine herrliche Freizeit, eine unvergessliche Freizeit auf dem Michelsberg, und da habe ich an einem Nachmittag die jungen Leute beobachtet beim Geländespiel. Da sind ja manche von ihnen schon ganz gestandene Damen und Herren, und da hat mich überrascht, wie die gerannt sind, wie die wilden und geschrien haben, sich eingesetzt haben. Ich dachte, was ist nur das, dass man sie plötzlich so begeistern kann? Da dachte ich, das ist der Preis, das Ziel. Aber was gab es noch, ein Bombo oder sowas? Kann man doch nicht vorstellen, dass die um ein Bombo rennen. Einer, der sonst auch ein ganz abgebrühter, ruhiger Mensch ist, der wollte schier vor das Bundesverfassungsgericht und nachher das Ergebnis anfechten, da hat irgendwie Spielregeln nicht gestimmt. Da war also ein ungeheurer Ernst drin plötzlich in der Sache, nur weil sie alle gewinnen wollten. Und dieses Bild nimmt der Paulus. Ist doch überraschend, dass man heute noch 17, 18-Jährige begeistern kann, wenn man ein Ziel setzt. Ohne materiellen Anreiz, einfach ein Ziel. Darauf lebt man zu, nun war das ein Spiel. Und Paulus sagt, unser Leben ist kein Spiel. Da geht's wie bei einem Wettkampf darum, dass man das Ziel erreicht. Nun haben wir ja so gute Sportideen, dass man sagt, das ist gar nicht wichtig, dass man gewinnt. Das ist schön, das ist eine gute Moral für den Sport. Dabei sein ist alles. Hauptsache, man trimmt sich ein bisschen und macht mit. Aber das stimmt ja bei dem richtigen Leistungssport nicht. Da geht es eben doch um den Siegespreis. Und da treten eine ganze Reihe an, aber es gibt eben nur einen ersten. Und da muss man laufen, damit man den Siegespreis gewinnt. Und Paulus sagt, wenn einer kämpft, in einem Wettkampf teilnimmt, erringt er nur danach den Siegespreis, wenn er nach den Regeln gekämpft hat. So ein paar Kundige wissen, dass das gerade in der Bundesliga so war, da hat einer einem anderen eine Ohrfeige gegeben, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Der hat trotzdem noch seine Sperre nachträglich bekommen. Der kriegt keinen Siegespreis, der wird vom Platz gestellt, wenn nicht nach den Regeln spielt. Und bei uns ist so ein Brauch da, unter Christen, dass man sagt, ich mein's doch ganz recht. Wir legen alles zurück auf unsere subjektiven inneren Empfindungen. Wer meint's nicht recht? Ich möchte Sie jetzt nicht reizen, indem ich behaupte, jeder Mensch meint's recht. Wahrscheinlich meint's jeder Mensch recht. Wahrscheinlich meint's jeder Mensch recht. Ein Terrorist meint's recht. Und Gewalttäter meint's in seinen verschrobenen Begriffen auch recht. Und bei uns gibt es viel verwirrte Sinne unter Christen. Wir sind oft betörte Leute. Sagen Sie doch das nicht immer, ich mein's recht oder der mein's recht. Gott fragt uns, ob wir nach den Regeln den Siegespreis erlangen. Und das ist für unser Verhalten im tagtäglichen Leben jetzt ganz entscheidend, ob wir den Siegespreis erringen. Ob wir einmal von Jesus Christus am jüngsten Tage die Krone aufgesetzt bekommen oder ob wir verdammt werden. Das ist ein Ernst, der sich durch die ganze Bibel zieht. Und das muss doch uns im Alltag ängstigen, dass wir nicht einfach reden können über Lüge und Wahrheit und neue Moral und neue Formen des Zusammenlebens unter Menschen, und dann sagen, Herr, lass mich doch nicht wegen irgendwelcher irdischer Genüsse willen deine Krone verlieren. Das ist im Sport erschütternd, wie das oft zugeht. Wie da keiner fragt, ob da einer behindert wurde und ob der vielleicht durch den anderen benachteiligt wurde oder ob beim Bob-Abfahrtslauf eben gerade Schnee kam und der benachteiligt war. Es kommt drauf an, ob er als Sieger durchs Ziel geht. Da gab es vor Jahren einmal den schrecklichen Fall, dass beim Marathonlauf einer, als er ins Stadion einlief, in die falsche Richtung lief. Und bis die Zuschauer schrien, er umgelenkt wurde, waren andere vor ihm durchs Ziel gegangen. Er hat die ganze Zeit geführt und dann war ein kleiner Irrtum an der letzten Stelle. Und er konnte nichts dafür. Sein Trainer hat bei der Besprechung nicht aufgepasst, hat ihn nicht richtig eingewiesen. Das ist mir ganz schwer, wenn Sie verführt sind durch einen anderen Christen, dass man von der Wahrheit weggetrieben wird und dann nicht richtig läuft, dass ich das Ziel erlange, das muss in meinem ganzen Leben wichtig sein. Wenn Sie Geldanlagen haben oder keine Geldanlagen haben, wenn Sie Auto kaufen, denken Sie immer dran, dass ich das Ziel erlange. Wenn Sie eine Bindung eingehen, einen Menschen heiraten, wenn Sie eine Berufswahl treffen, wenn Sie kleine Entscheidungen des Tages haben, und denken aber, alle tun es vielleicht doch und fragen nicht so, und man ist heute weitherziger geworden, dass Sie nicht wegen ein paar lumpigen Pfennigen den Siegespreis verlieren. Paulus hat ja auch im Philipperbrief, im 3. Kapitel, über dieses Bild gesprochen, von dem Siegespreis, nachdem er nachrennt. Und er sagt, ich laufe ja nicht bloß so wie ein Asket, der da nur trainiert, sondern ich laufe ja so, weil mich Jesus Christus schon ergriffen hat. Und das Wunderbare eines Christenlebens ist, dass das Ziel vor uns steht, wo ich ihn schaue von Angesicht zu Angesicht, aber er heute schon in meinem Leben ja gegenwärtig ist und mich schon ergriffen hat. Und darum ist das eine doppelte Freude, dass das schon zusammenfällt, und das soll uns zu ganz neuer Leidenschaft anfachen, dass wir den Kampf aufnehmen. Davon haben wir unsere Maßstäbe her. Von dem, der uns das Ziel gibt in der richtungslosen Zeit. Was haben wir gehört? Von dem, dem wir gehören. Von dem, der uns das Ziel gibt und von dem, der uns Erfüllung schenkt. Ich will halt so eine Eselsbrücke schaffen mit den Formulierungen. Ich könnte es auch weglassen, aber ich meine, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, den mitschreiben, zum mit nach Hause nehmen. Gott gibt uns ja auch heute schon Erfüllung. Wir leben nicht bloß auf ein fernes Ziel hin, sondern wir haben heute schon so viel von dem neuen Leben im Gehorsam Gottes. Dann nimmt Paulus ein Bild von der Landwirtschaft und sagt, ein Bauer, der produziert ja nicht nur, damit er in der Genossenschaft seine Früchte abliefert, sondern der vespert ja selber von seinen Früchten. Und wir Christen, wir produzieren ja nicht irgendwie nur das Gute und die Liebe, damit die dritte Welt nicht zugrunde geht, das tun wir auch. Aber du darfst ja selber auch davon vespern, von den großen Gütern und Gaben, die dein Herr darreicht. Und wenn es um Liebe und Wahrheit und um Gerechtigkeit und Reinheit geht, wenn es um die Gebote Gottes geht, unverbrüchliche Geltung, Ehe und Reinheit der Ehe, mir sträubt sich alles immer darüber zu reden, wenn wir sagen, in diesen Tagen, wo wieder Abtreibungskliniken gefordert werden, wenn wir sagen, für uns gibt es kein lebensunwertes Leben, weder gestern noch heute. Und wir widersetzen uns dagegen, dass man das schwächste Glied der menschlichen Gesellschaft abpumpen oder absaugen kann oder abschaben kann. Da braucht man doch nicht viel drüber reden. Aber auch in kleinen Dingen, wo wir es uns so angewöhnt haben, Unreinheit in unserem Leben zu dulden, Ungehorsam zu haben, darum kann es doch nicht gehen. Warum? Weil wir selbst uns um unseren Frieden bringen, um die Gaben, die wir selber haben, wenn wir in den Gehorsam Gottes eintreten und nach seinen Weisungen leben, dann haben wir ja selbst die Freude und den Frieden und die Liebe. Wir selber kommen zur Ruhe mit unserem Leben. Von welchen Bildern lassen wir uns eigentlich betrügen? Von welchen Bildern, die uns Neues und Großes und Leuchtendes vorsprechen? Ich möchte Sie bitten, dass Sie einfach in all Ihrem alltäglichen Handeln Jesus, den Gekreuzigten, vor Augen haben und wissen, er hat gekämpft und gerungen. Es hat ihn nicht nur Schweiß gekostet, sondern Blut und Schmerzen, damit er uns wieder in die ursprüngliche Schönheit der Schöpfung Gottes zurückführen kann. Und er will jetzt, dass Sie aus all den Verirrungen Ihres Lebens wieder zurückkommen und wirkliche Liebe und ganze Wahrheit empfangen und erfahren, dass Sie dem größten König eigen sind und dass die Frucht wachsen kann, die Frucht, von der ja in den Briefen des Neuen Testaments so viel gesprochen wird, die Frucht, die Gott in unserem Leben wachsen lässt und von der wir essen dürfen, und diese Frucht, die auch der Welt zugute kommt, dass die Frucht unseres Glaubens spürbar wird für so viele, die in unserer Welt danach hungern und Verlangen haben. Aber nun habe ich eins in dem ganzen Abschnitt überschlagen, das muss jetzt kommen. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade, die in Christus Jesus ihren Grund hat. Sie können nicht ein Leben führen nach den Geboten Gottes, ohne immer von der Gnade Jesu, dem Gekreuzigten, herzukommen. So sei nun stark. Er ist da, der sie dazu befähigt und der sie stark macht. Und was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Da sind jetzt ein paar unter uns, die gehören zu der Studentengruppe der Navigatoren. Das ist ja denen ihr Mittelpunkt in ihrer Arbeit, ihr oberstes Statut. Was du jetzt gehört hast, natürlich nimm es für dich selber, aber vertraue es einem anderen an. Unterweisen sie einen darin. Machen sie das sich zum Lebensziel, dass sie das weitergeben. Und darum gibt es sogar eine Tradition der christlichen Maßstäbe. Von jenen Menschen her, die einst zur Römerzeit, vielleicht waren es römische Legionäre, die einst von den Kastellen aus schon das Evangelium gepredigt haben oder die einst von Tour her unser süddeutschen Raum besiedelt haben. Wir wissen gar nicht, was das war. Und dann ist es über Generationen weitergegeben worden, dass Gott unser Leben verändern kann, dass er uns Maßstäbe gibt zu einem erfüllten, reichen, großen Leben. Und sie sollen diese Maßstäbe finden und das erfüllte Leben. Amen. Nun singen wir vom Lied 253, die Verse 2 und 3. Wir wollen beten. Barmherziger und treuer Vater, wir erkennen erst unter deinem Reden, wie erbärmlich schwach wir sind. Uns ist es so peinlich, wir würden nie vor Menschen davon reden wollen. Und vor dir ist es uns noch schwerer, jetzt an all das viele Versagen und die Halbheit zu denken. Und doch erkennst du uns durch und durch. Und wir sind so dankbar, dass du uns jetzt stark machst. Nicht im Zudecken und im Verharmlosen, nicht im Totschweigen, sondern im Bekennen. Und du machst uns stark, weil wir auf dich schauen dürfen und wissen, dass deine Vergebung größer ist als alle Schuld. Und dass du uns auch durch deinen Geist mutig und bewährt machen kannst, wollen dich jetzt darum bitten, dass du uns festigst und vergib uns, wo wir schwach sind, wo wir uns von unseren Augen leiten ließen. Zeig uns auch immer mehr, wo die Einfallstore sind, wo wir uns von anderen Maßstäben betrügen und täuschen lassen, wo andere Ziele uns wichtig werden, die doch nur vergänglich und wertlos sind. Rede du durch dein Wort, damit wir im Alltag klare Entscheidungen treffen können. Und auch jene dunklen Dinge, die du uns jetzt wichtig gemacht hast, geh uns nach, bis wir Ruhe gefunden haben. Bei dir, bis wir Klärungen erreicht haben. Lass Ruhe mehr, bis wir alles bei dir bereinigt haben, dass wir den Siegespreis erlangen. Wir bitten dich auch für die Welt, die oft gar keine Maßstäbe mehr kennt, weil wir versagt haben als Christen. Herr, vergib uns auch unser liebloses Richten über andere, wo es unsere Schuld war. Gib du uns wieder Vollmacht, dass wir andere unterweisen können, dass wir auch der Jugend wieder Ziele geben können und Werte geben können, deiner guten Schöpfung entsprechen. Wir möchten dich auch für alle Lehrer und Erzieher bitten, für alle, die Verantwortung haben, bis hinein in unsere Schulen und Universitäten. Gib du ihnen Weisheit, dass sie nicht nur von trügerischen Zeitmeinungen ihre Leitbilder holen, sondern von dir. Hier bringen wir jetzt auch all die vielen, die nicht mehr mit ihrem Leben aus- und einwissen. Du kannst sie erreichen. Und zeig du sie uns, dass wir auf sie zugehen können und wir ihnen dein Wort bringen können, dein tröstendes Wort, das ein Menschenleben von Grund auf verwandeln kann und das Heil bringt, ganzes Heil. Wir bitten dich auch für unsere Welt in ihrem Unfrieden und alle, die darin leiden. Rüste du deine Kinder auch in den Spannungsgebieten zu, dass sie dort als deine Zeugen leben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vom Lied 256 noch den vierten Vers. Wir haben in dem rosa Notizenzettel all das stehen, wo Sie in dieser Woche Gemeinschaft finden, auch unter Gottes Wort, die Hauskreise, Bibelstunden und was alles sein wird. So möchte ich Sie einladen, weil wir weiter Unterweisung brauchen. Zur Klarheit darf Sie auch darauf hinweisen, dass Sie zu jeder Tages- und auch Nachtzeit sprechbereit sind. Es stimmt nicht, dass wir keinen Beichtstuhl haben. Wir haben einen Beichtstuhl, auch in unserer evangelischen Kirche. Oder wenn Sie ein Gespräch suchen oder auch den Zuspruch brauchen über ganz konkreten Dingen, wenn Sie vor Gott Ihr Leben befreien wollen. Sie wissen, dass jeder Pfarrer und auch ich, auch bei der Amtseinführung hier verpflichtet wurde, das Beichtgeheimnis unverbrüchlich zu wahren. Es geht darum, dass wir im Leben klarkommen mit dem, was Gott von uns will. Und nicht, dass wir dauernd unter Druck und unter Belastungen herumlaufen. lassen Sie keine Nacht darüber gehen. Auch heute stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.